Maischberger vor Ort. Heute aus Erfurt, der Landeshauptstadt Thüringens, die zuletzt bundesweit Schlagzeilen gemacht hat. Direkt am Erfurter Anger, in dem berühmten Palmenhaus, stellen sich heute den Fragen der Bürgerinnen und Bürger aus Thüringen die Vorsitzende der Linkspartei Katja Kipping, der Chef der AfD Tino Chrupalla und der CDU-Fraktionsvorsitzende hier in Thüringen Mario Vogt. Und als Experte der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodatsch.
Ein herzliches Willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Wir sind hier in Thüringen vor Ort in Erfurt. Und das ist eine Sendung, in der das Publikum das Wort hat. Deswegen herzlich willkommen nochmal Sie alle, meine besonderen Gäste hier heute im Palmenhaus in Erfurt. Wir werden in Zukunft immer wieder einmal unser Studio verlassen, um Bürger in den Dialog mit Spitzenpolitikern zu bringen. Wir sind heute zum ersten Mal in dieser Form in Erfurt, in Thüringen, weil eben die Ereignisse um die Landtagswahl in Thüringen eine Bedeutung hatten, die weit über das Bundesland hinausgegangen ist. Und es hat sich eigentlich jeder einmal zu Wort gemeldet, außer, wie wir fanden, in der großen Debatte bundesweit die Bürger und die Bürgerinnen in Thüringen. Deswegen wollen wir heute Ihnen zuhören und Ihre Fragen dann weiterleiten an unser Panel. Und wir wollen auch gleich damit beginnen, da wir aber natürlich in einer großen Situation sind, wo ganz viele über die Politik reden, aber auch noch mehr über das Coronavirus, habe ich Sie vorher gefragt, ob Sie Fragen haben, die politischer Natur sind zum Thema Coronavirus. Und Frau Dannenberg hat sich gemeldet. Frau Dannenberg, was ist Ihre Frage? Wir brauchen ein Mikrofon zu Frau Dannenberg hier vorne in der ersten Reihe.
Also ich hätte eine Frage, und zwar, was passiert mit den Menschen, die jetzt kein Einkommen haben? Wir haben ja ganze Branchen, die jetzt brach liegen und wo Selbstständige, Freiberufler betroffen sind. Wie wird das jetzt abgesichert?
Wer möchte das beantworten? Frau Kipping und Herr Vogt?
In der Tat, das ist ein großes Problem. Also wir haben nicht nur gesundheitliche Herausforderungen, sondern für Kleinstunternehmen ist jetzt die Absage von Messen, von Veranstaltungen wird zum richtigen Problem. Und deswegen meine ich, müssen wir als Politik, brauchen wir unbürokratische Hilfen für Kleinstunternehmen, für Solo-Selbstständige. Ich glaube, wir müssen über auch ganz ungewöhnliche Maßnahmen nachdenken, wie soziale Garantien, wie eine Art Pandemie-Überbrückungsgeld, wo man nicht das, was jetzt bei Hartz IV gilt, erstmal alles Aufgesparte inklusive der Altersvorsorge aufbrauchen muss, bevor man eine Überbrückung bekommt, sondern da brauchst du jetzt neue Wege.
Und Sie glauben, das ist auf dem Weg, Herr Vogt? Würden Sie das so sehen?
Ja, zuerst einmal, wir stehen vor einer nationalen Krise. Wir merken es alle, die Menschen sind verunsichert. Und gerade im Mittelstand merkt man eben auch Auftragseinbrüche. Und da muss jetzt schnell geholfen werden. Ein Land wie Thüringen lebt vom Mittelstand. Und deswegen müssen wir dafür Sorge tragen, dass wir schnell Bürgschaften bekommen, dass wir Steuern auch stunden können, dass im Prinzip dem Mittelständler nicht das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und dann geht es in der zweiten Frage auch darum, wie kann man eigentlich Auftragseinbrüche abfedern. Die Gastronomen diese Woche haben mir erzählt, dass so viele Veranstaltungen und Gäste wegbleiben. Auch das muss überbrückt werden. Alle Branchen müssen im Blick behalten werden. Und ich glaube, da geht es um eine schnelle unbürokratische Hilfe. Aber wir sollten die Chance auch nutzen, das, was wir über lange Jahre an Bürokratie angehäuft haben, jetzt auch unter dieser Geschwindigkeit der nationalen Krise abzuschaffen.
Herr Chrupalla, Sie sind Opposition im Landtag. Hier werden Sie dann Beschlüsse der Regierungspartei, der Linkspartei blockieren?
Opposition im Bundestag.
Auch?
Ja, genau.
Richtig. Im Landtag sind Sie es auch.
Im Landtag sind wir es natürlich auch. Wir hatten es heute auch als Thema im Wirtschaftsausschuss. Ist natürlich klar, das wird wahrscheinlich auch die Rezession in Deutschland eher befeuern. Wir sagen ganz klar und deutlich, hier braucht es natürlich Entlastungen für den Mittelstand, aber auch für die Gastronomie, im Gaststättengewerbe. Für den Tourismus wird es ein sehr schweres Jahr. Und dann muss man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und da muss es natürlich auch Entlastungen geben in vielen Bereichen, die aber auch vorher schon eigentlich notwendig gewesen wären.
Okay, also wir nehmen Sie dann alle beim Wort, wenn die Entlastungen dann ankommen müssen, wenn es dann soweit ist. Vielen Dank, Frau Dannenberg. Wir hatten eine zweite Wortmeldung von Herrn Loos, der ebenfalls eine Frage hat zum Coronavirus. Herr Loos, wenn Sie sich kurz vorstellen, steht gleich auf. Sie können so ruhig sitzen bleiben.
Mein Name ist Reinhard Loos.
Ja.
Eine Frage an Herrn Vogt. Der Bundesgesundheitsminister verlangte, alle Veranstaltungen mit mindestens 1.000 Teilnehmern abzusagen. Nun soll im nächsten Monat der CDU-Bundesparteitag stattfinden, wo sich Herr Spahn zum Vize der Bundespartei wählen lassen möchte. Bisher ist Herr Spahn da nicht tätig geworden, obwohl 1001 Delegierte, mehrere hundert Journalisten, mehrere hundert Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenkommen. Was wird daraus? Bekommt die CDU einen neuen Vorsitzenden? Was macht sie ohne?
Oh, Herr Loos, Sie stellen so eine wichtige Frage. Und ich habe offen gestanden noch keine Antwort. Ich glaube aber, dass wir alle verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Und das gilt für einen CDU-Bundesparteitag, gilt aber eben auch für jede Veranstaltung, die wir hier in Thüringen machen. Und
nee, aber jetzt direkt nach dem CDU.
Ja, ich kann es ja selber gar nicht sagen, aber ich würde mal behaupten, dass wir in den nächsten 14 Tagen schlauer sind und dann wird sicherlich entschieden werden. Ich glaube, das ist auch ein sinnvolles Vorgehen.
Aber warum denn jetzt, ich verstehe Sie so, bisher, also sind Veranstaltungen bis 1.000 oder ab 1.000 abgesagt, warum der Parteitag noch nicht?
Ja, weil der Parteitag am 26. April stattfindet.
Ah, bis dahin sind wir durch.
Ich weiß nicht, ob wir bis dahin sind wir natürlich nicht durch, aber die Frage ist doch, wie gehen wir bei so einem Parteitag um? Gibt es Schutzmechanismen? Und am Ende werden wir es entscheiden. Und ich glaube, dass auch unser Bundesparteitag nicht an den Pandemieplänen vorbeikommen wird.
Okay. Frau Kipping ist zwar nicht in der CDU, will aber trotzdem was sagen.
Sie würde eine Empfehlung geben.
Nein, ich würde nur sagen, das ist ja ein Problem, was auch vor anderen Parteien steht und was die Experten vom Koch-Institut sagen. Wenn jetzt alle alles richtig machen, wird der Höhepunkt im August, September sein. So, das heißt, man muss sich wirklich auf mehrere Monate einstellen. Wir können jetzt nicht einfach so weitermachen, wie man es bisher hatte. Und ich glaube, dass es auch eine Zeit wird, wo man in der Gesellschaft sich entscheiden muss. Also diese Kraftanstrengung, die Kollektive, da entscheidet sich auch immer so ein bisschen der Charakter einer Gesellschaft. Dominiert die Solidarität, das Füreinander-Dasein, aufeinander Acht geben oder dominiert am Ende der kaltherzige Egoismus? Ich glaube, wir schaffen das nur, wenn am Ende das Aufeinander-Acht geben und die gegenseitige Unterstützung gewinnt.
Gut, jetzt sind wir beim kaltherzigen Egoismus. Wir sind bei einem Thema, wo viele Beobachter gesagt haben, da haben die Parteien vielleicht auch sehr egoistisch agiert. Es geht um die Landtagswahl in Thüringen. Da haben Sie unheimlich viele Fragen gestellt. Deswegen würde ich gerne jetzt zu dem Thema kommen und würde gerne Christian Kepler einmal zu Wort kommen lassen. Herr Kepler, wo sitzen Sie? Hier, vorne rechts. Wenn Sie kurz sagen, sich vorstellen und an wen Ihre Frage gehen sollen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Christian Kepler. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin als Haus- und Immobilienmakler hier in Erfurt tätig. Und meine Frage geht in die Runde. Führen nicht die Wahlvorgänge, wie sie jetzt hier in Thüringen waren, zu einem allgemeinen Vertrauensverlust in unsere Demokratie? Und befördern sie nicht die Politikverdrossenheit der Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik?
An wen wollen Sie die da zuerst?
Ja, an alle drei.
An alle drei.
Wenn sie einmal da sind.
Freischießen. Dann beginnen wir vielleicht einmal reihum, Herr Kruppala.
Ja, ich kann Ihre Frage natürlich nachvollziehen und diese Ereignisse haben uns ja auch gerade uns als AfD natürlich sehr nachdenklich gemacht. Wir haben es gesehen, wie sich Parteien schwer tun, im Prinzip hier Wahlergebnisse auch anzuerkennen, auch Wahlen eines Ministerpräsidenten anzuerkennen, zum Teil auch, wie die Bundeskanzlerin auf dieses Wahlergebnis reagiert hat. Das hat absolut zu Vertrauensverlust geführt. Wenn sie aus dem fernen Pretoria ein Wahlergebnis rückgängig machen möchte, das erinnert an finstere Zeiten, die ich als Kind miterlebt habe in der DDR. Also das sind natürlich Vorgänge, die nicht dazu beitragen, Politik für den Menschen attraktiv zu machen und auch das Vertrauen zu stärken. Und das bemängeln wir, das haben wir auch bemängelt. Wir hatten die Chance, hier in Thüringen einen bürgerlich-konservativen Ministerpräsidentenkandidaten zu wählen, der auch gewählt wurde. Und hier hätte es auch eigentlich auch die Chance gegeben, um die Mehrheiten, vor allen Dingen um die Interessen der Bürger, um Inhalte zu ringen im Parlament, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Das will ich ganz klar sagen. Es gibt gute Anträge, ich denke, von allen Parteien. Und die kann man dann auch gegebenenfalls auch im Streit und in der Diskussion unterstützen. Und das wäre eigentlich eine große Chance gewesen, dies in Thüringen auch zu praktizieren.
Frau Merkel ist die Einzige, die einen Fehler gemacht hat.
Frau Merkel ist wie wir alle nicht fehlerfrei, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wir haben in Thüringen ja zwei Dinge, die man beachten soll. Das erste, wir haben ein Landtagswahlergebnis, das hat es so in Deutschland noch nie gegeben. Dass man 51 von 90 Mandaten hat, die bei der AfD und bei der Linken liegen und damit de facto keine Mehrheit im Parlament sich zu einer Regierung finden kann. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und dann ist der zweite Fehler am 5. Februar passiert. Einerseits, weil Rot-Rot-Grün in eine Wahl gegangen ist, wo sie keine Mehrheit hatten, aber andererseits, und das betrifft alle Parteien, auch meine eigene, die CDU, weil wir uns nicht vorstellen konnten, dass es eine Partei gibt, die ihren eigenen Kandidaten aufstellt, dem aber null Stimmen gibt, um alle anderen im Parlament auszutricksen. Das war die AfD. Die hat der Demokratie wirklich einen wahnsinnigen Schaden zugefügt. Und deswegen mussten wir alle versuchen, das zu reparieren. Und das schafft am Ende Politikverdrossenheit, weil man nämlich nicht das tut und sagt, was man dem Wähler verspricht. Und ich finde, da muss man wieder hinkommen. Wir als CDU haben jetzt bei der Wahl gesagt, wir sagen vorher, was wir machen, halten es bei allen Wahlgängen durch, haben das auch getan. Und das ist eine Form von Vertrauen. Am Ende müssen alle in Thüringen und auch alle Politiker in Deutschland für Vertrauen werben. Wir versuchen das. Aber deswegen haben Sie vollkommen recht. Wir müssen wieder als Politiker glaubwürdig sagen, was wir tun wollen und es dann auch einhalten. Wir als CDU wollen uns daran halten.
Mhm. Frau Kippel.
Herr Kepler, so wie Sie das auf den Punkt gebracht haben, habe ich viele Stimmen gehört, dass so was passiert ist in Thüringen. Ich nenne es auch den Sündenfall von Erfurt, hat zur Politikverdrossenheit beigetragen. Und ich glaube, eins muss man schon noch mal deutlich machen. Es gab ja in Thüringen einen Wahlsieger, Bodo Ramelow, wo auch allen Umfragen zufolge rund 2/3 der Bevölkerung ihn als Ministerpräsidenten wollten. Und dann hat es durch Tricksereien von Seiten der AfD zu einer Situation geführt, wo jemand, der gerade mit ein paar Stimmen über die 5%-Hürde mit seiner Partei gekommen ist, auf einmal zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und das ist natürlich ein eigenartiger Vorgang. Und ich glaube, also ich meine, ich weiß als Dresdnerin schon, dass Ratschläge aus Berlin von der Bundesebene so gerade im Osten nicht so besonders beliebt sind. Ja, das geht den Dresdnerinnen genauso vielleicht, wie das den Erfurtern geht. Und trotzdem würde ich sagen, das Problem der CDU heißt an der Stelle nicht Angela Merkel, sondern das Problem der CDU ist die Hufeisentheorie. Wenn sie gleichermaßen sich gegen Linke Demokraten wie Bodo Ramelow und die Linke abgrenzen und das noch gleichsetzen sozusagen mit einer AfD unter der Leitung von Björn Höcke, dann manövrieren sie sich in einem Osten halt in eine Handlungsunfähigkeit. Und ich glaube, das Problem ist eben nicht Angela Merkel, sondern die Hufeisentheorie, und die muss fallen.
Interessant, dass Sie jetzt alle gar nicht den Fehler zuerst bei sich, sondern bei den anderen gesucht haben. Aber wir haben ja noch ein paar Runden, vielleicht kommt das noch. Ich würde gerne Grit Wiegand noch einmal zu Wort kommen lassen. Frau Wiegand, wo sind Sie mit Ihrer Frage? Frau Wiegand, hier vorne mit dem blauen T-Shirt.
Mein Name ist Grit Wiegand, ich komme aus dem Landkreis Gotha und meine Frage war auch dahingehend an Herrn Vogt: Wie kann die CDU projektbezogen arbeiten, wenn sie immer von der Bundes-CDU in Berlin bestimmt wird oder gesteuert wird, was wir oftmals als Gefühl haben?
Dazu muss man vielleicht noch sagen, für die, die es nicht wissen, es gibt jetzt eine Regierung, Rot-Rot-Grün hat eben keine eigene Mehrheit, und projektbezogen soll die CDU im Landtag dann mit ihren Stimmen Projekte dann möglich machen. Also, wie soll das gehen ohne Einmischung aus Berlin?
Ja, zuerst einmal gilt, die Bundesrepublik hat halt ihre Bundesländer. Und wir Thüringer sind ja ein stolzes Völkchen. Und deswegen sagen wir auch als CDU-Politiker aus Thüringen, wir machen unsere Sache schon selbst und versuchen, da Ordnung reinzubringen. Und wir haben einen Vorschlag gemacht, wir nennen das konstruktive Opposition. Das heißt, wir bringen eigenständig Anträge ein und versuchen da auch die Ideen der CDU durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es Rot-Rot-Grün, die als Minderheitsregierung ihre Ideen einbringt. Und wir haben uns darauf verständigt, gemeinschaftlich untereinander den Kompromiss zu suchen. Und wenn es zu diesem Kompromiss kommt, dann schaffen wir es am Ende eben auch, das Land voranzubringen. Zum Beispiel, wenn es um die Finanzierung von Kommunen geht. Zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, einen Schulfrieden herzustellen, wo alle Schulen gleichberechtigt behandelt werden. Oder wenn der ländliche Raum gefördert werden soll. Und das ist für mich ein Ansatz in einer wirklich Ausnahmesituation, wo es keine existierenden Mehrheiten gibt, trotzdem irgendwie das Land voranzubringen. Ich kann Ihnen sagen, ich kriege so viele Zuschriften von Thüringerinnen und Thüringern. Und die wollen eines, die wollen Stabilität, die wollen das Land voranbringen und die wollen keinen parteipolitischen Grabenkrieg. Und dafür sind wir angetreten.
Und die Berliner sind jetzt ruhig? Haben Sie das geschafft?
Ja, ich habe ja auch die Chance gehabt, in Berlin unsere Position vorzutragen.
Und die halten sich ab sofort raus?
Ich habe am Ende nicht nur mit Thüringer Bratwürsten überzeugt, sondern auch mit Argumenten. Also insofern, das war schon okay.
Sie werden das beobachten hier in Thüringen. Herbert Rudowski hat eine Frage. Herr Rudowski, wo sitzen Sie? Herbert Rudowski, hier vorne. Einmal hier vorne, ein Mikrofon in die erste Reihe. Laufen Sie ruhig durchs Bild, junger Mann. Wir brauchen Ihren Ton.
Meine Frage geht in die Richtung. Es ist sehend in einem Wahlgang. Mein Name ist Herbert Rudowski, Entschuldigung.
Sie kommen aus?
Aus Erfurt. So, jetzt meine Frage geht in die Richtung. Es ist sehenden Auges in einen Wahlgang gegangen worden am 5.2., wo abzusehen war, eigentlich aufgrund des Wahlergebnisses im September, dass hier irgendetwas passieren kann, was eigentlich keiner wollte. Meine Frage geht in die Richtung, ob es nicht nötig gewesen wäre, im Vorfeld dieser 5.2. Wahl die Gespräche zu führen, die dann in der Aufregung danach geführt worden sind. Und ich wäre froh gewesen, wenn man im Vorfeld die demokratischen Parteien sich zu einem Konsens gefunden hätten, bevor man ins Wahlgang geht.
Fanden Sie denn, dass die Wahl von Herrn Kemmerich, wir haben ja darüber schon gesprochen, der FDP-Kandidat, war das für Sie eine legitime Wahl, eine richtige Wahl? Hätten Sie den als Ministerpräsidenten?
Wir haben ein frei gewähltes Länderparlament in Thüringen. Die Bürger in Thüringen haben dieses Parlament gewählt. Für mich traurigerweise sehr viele dabei, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage stellen, die da in diesen Landtag gewählt worden sind. Aber dieser Landtag hat eine freie, geheime Wahl durchgeführt. Und das Ergebnis war Thomas Kemmerich, weil für mich eigentlich die Gespräche im Vorfeld gefehlt haben, um hier sichere Mehrheiten auch in diesen Wahlgang zu bringen.
Das geht ja dann an die Linke und die CDU, Frau Kipping.
Es ist ja noch verrückter, Herr Rudowski. Noch am Morgen der Wahl ist ja Bodo Ramelow in die FDP-Fraktion gegangen und hat mit denen das Gespräch gesucht. Es hat verschiedenste Versuche gegeben, dass man mit den besonderen Mehrheitsverhältnissen in Thüringen dafür eine Lösung findet. Das war nicht möglich, weil halt die Situation so war. Ich glaube auch, dass da die Hufeisentheorie und die Berliner CDU sehr stark rein agiert hat. Die FDP hat klar gesagt, sie ist nicht auch nicht zu einer punktuellen Zusammenarbeit bereit. Und deswegen hat dann Bodo Ramelow zusammen mit SPD, Grünen und Linken die Entscheidung getroffen, wir gehen jetzt halt den Weg einer Minderheitenregierung. Das ist zugegebenermaßen für uns in Deutschland, wirkt das ziemlich wie Neuland. Es gibt ja Länder, wo Minderheitenregierungen durchaus möglich sind. Ich will vielleicht noch mal was Grundsätzliches dazu sagen. Ich glaube, dass viele auch in Berlin noch so agieren, als ob wir noch die westdeutschen Zeiten der Bonner Republik hatten, wo so die einst großen Volksparteien sich einen kleinen Juniorpartner gesucht haben oder vielleicht zusammen miteinander regiert haben. Diese Situationen sind aber vorbei, auch weil wir hier in Thüringen eine andere Zusammensetzung haben. Und da war sozusagen das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin noch nicht bereit, das zu realisieren. Die haben immer noch gedacht, die haben ihre westdeutschen Verhältnisse und haben den Vorgaben gemacht, den Thüringer, der Thüringer CDU, die einfach nicht einzuhalten waren, die zu diesem Dilemma geführt haben. Deswegen würde ich sagen, ja, die Gespräche sind vorher gesucht worden. Und weil Sie auch gefragt haben, welchen Fehler wir gemacht haben, ich glaube, wir hätten uns nicht vorstellen können, dass am Ende es so eine Trickserei gibt. Da sind wir jetzt um eine Illusion ärmer.
Das ist aber kein eigener Fehler. Der eigene Fehler könnte ja sein,
nee, wir haben das
eine Wahl geht, ohne eine eigene Mehrheit vorher zu haben.
Ja, aber die Situation war ja so, dass man musste ja dann irgendwann in eine Regierung schaffen, einfach weil ein paar Probleme zu entscheiden sind. Also Lehrer müssen eingestellt werden, die Finanzen der Kommunen müssen abgesichert werden. Deswegen musste eine Regierung gefunden werden. Und dazu gab es anfangs keine Bereitschaft. Wir hatten deswegen gedacht, man geht den Weg einer Minderheitenregierung, wo man danach eine Zusammenarbeit sucht. Das war anfangs nicht möglich. Es war ein harter Weg, der dann einen Monat später halt so vollendet wurde.
Erstmal, Herr Vogt, keine Absprachen vorher? Oder hat die CDU signalisiert, wir stützen?
Na, wenn Sie nach Fehlern fragen, ich glaube, ein Fehler der CDU war nach dem Wahltag nicht zu sagen, wir sind Opposition. Das muss man ganz klar anerkennen. Bodo Ramelow hat 31% geholt und damit war er der klare Wahlsieger. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, Rot-Rot-Grün als Regierung hatte keine Mehrheit mehr. Und ich finde, das ist halt eine Spezialsituation, da hätten alle aufeinander zugehen müssen. Und ich glaube, das ist ja das, was Herr Rudowski sagt, diese Gespräche zu führen und sie auch bis zu einem Punkt zu führen, wo man eine Lösung hat. Ich glaube, das haben alle vermissen lassen. Und ich denke, das ist ein riesiges Problem gewesen. Die Thüringer Verfassung sieht vor, dass die Regierung hätte geschäftsführend im Amt bleiben können und hätte auch die wesentlichen Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das muss man schon sagen. Und das hat nichts mit dem Adenauer-Haus oder mit dem Rosa-Luxemburg-Haus oder wem auch immer zu tun. Das ist eine pure Entscheidung, die hier in Thüringen getroffen wurde. Und ich glaube, da sind wir durch die Trickserei am 5. Februar schon auch klüger gewesen. Und wir als CDU haben dann nach dem 5. Februar gesagt, wir wollen Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sein. Und ich glaube, dass wir einen richtigen Schritt nach vorne gegangen sind, aber immer noch sagen, wir sind Opposition und wir sind eine Konstruktive.
Trickserei, Herr Krupalla, ist jetzt zum zweiten oder dritten Mal gefallen. Herr Höcke nennt das eine Finte, andere sagen bewusste Täuschung, die Würde des Parlaments verletzt. Man stellt einen Kandidaten auf und dann gibt man dem null Stimmen.
Ja, ich würde das nicht so bezeichnen. Das ist auch ein demokratischer Akt, ist natürlich keine Trickserei. Ich meine, es haben sich drei Kandidaten zur Ministerpräsidentenwahl gestellt.
Wie nennen Sie das dann, wenn Sie einen aufstellen?
Wenn drei Kandidaten sich zu einer Wahl stellen, kann es durchaus passieren, dass man gewählt wird. Davon sollte man ausgehen, wenn man sich aufstellt. Herr Kemmerich hat sich im dritten Wahlgang zur Wahl gestellt. Und weil nach zwei Wahlgängen weder Bodo Ramelow noch Herr Kindeswarter die Mehrheit hatte. Und wir haben einen klaren Wahlkampf in Thüringen hier geführt. Wir haben klar gesagt, wir wollen Rot-Rot-Grün verhindern. Im Übrigen auch die CDU. Jetzt hat die CDU mit Hilfe der Enthaltung die SED wieder ins Amt befördert, beziehungsweise wieder diese Partei hier gebracht. Also auch die CDU hat genau diesen Wahlkampf geführt. Und deswegen verwundert es mich, dass man sich natürlich auch an diesen Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundes-CDU nicht gehalten hat, indem man Bodo Ramelow wieder ins Amt gehievt hat. Ja, und wie gesagt, wir haben immer dafür gestanden, einen bürgerlich-konservativen Kandidaten hier zu unterstützen. Das haben wir mit Herrn Kemmerich getan. Und ich finde, das hätte für Thüringen durchaus auch Signalwirkung in den Bund gehabt, dass man hier wirklich projektbezogen Politik machen kann. Und das erwartet im Übrigen der Bürger.
Herr Krupalla, ich will Ihnen eines...
Ja, Herr Vogt.
Ich will Ihnen eines sagen. und das meine ich zutiefst ernst, es hat es in der deutschen Parlamentsgeschichte noch nie gegeben, dass Sie einen Kandidaten aufstellen, Ihrem eigenen Kandidaten 0 Stimmen geben, um dann mit einer Trickserei einen anderen Kandidaten...
Das ist keine
Trickserei. Doch, das ist eine Trickserei. Sie tun immer so, als ob Sie bürgerlich sein wollen. Ein Bürgerlicher beschädigt nicht mutwillig ein deutsches Parlament. Und das haben Sie getan. Und ich finde, das ist das Problem.
Wenn Sie gestatten, würde ich gerne... Wir haben eine neutrale Instanz bei uns, ein Politikwissenschaftler, Herr Brodotsch. Darf ich Sie das fragen, Herr Professor Brodotsch? Was ist das, eine Trickserei, ein legitimes Ergebnis, eine Partei, die einen Kandidaten aufstellt, ihn aber nicht wählt, ein anderer, der die Wahl annimmt, aber dann doch zurücktritt? Was ist das?
Oh, das sind jetzt viele Fragen. Fangen wir vielleicht mit dem Tricksen an. Ich glaube, hier wurde mit offenen Karten gespielt. Deswegen tue ich mich persönlich mit dem Tricksen ein wenig schwer. Die AfD hatte nach dem Wahlergebnis auch vorher schon immer gesagt, sie sei bereit, einen Kandidaten mit CDU und FDP zu wählen. Als es dann hieß, Herr Kemmerich tritt im dritten Wahlgang nur an, wenn ein AfD-Kandidat im dritten Wahlgang antrete, war für alle Akteure abzusehen, dass die AfD tatsächlich im dritten Wahlgang dann auch Herrn Kemmerich mitwählt. Und meines Wissens wurde auch in den Fraktionen darüber gesprochen, dass das passieren könnte. Man hat wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeiten nicht ganz so stark eingeschätzt, aber es kam nicht völlig überraschend. Deswegen würde ich es etwas tiefer hängen und würde sagen, es wurde mit offenen Karten gespielt. Man hat gewusst, worauf man sich einlässt, aber man hat gespielt. Und es ist nicht so ausgegangen, wie man gehofft hat, zumindest auf Seiten von FDP und CDU.
Dass eine Partei einen Kandidaten aufstellt, den sie nicht wählt, ist völlig in Ordnung.
Ja, wenn wir uns den ganzen Vorgang nochmal anschauen, haben Sie ihn ja erstmal gewählt in 2 Wahlgängen. Und aber er hat keine Mehrheit bekommen, in der Tat. Aber es war natürlich auch klar an dieser Stelle, dass Herr Kemmerich nur im dritten Wahlgang antritt, wenn es einen weiteren Kandidaten gibt an diesem Punkt. Man mag das strategisch und taktisch finden, ohne Frage. Aber Politik ist auch ein strategisches und taktisches Spiel. Das müssen wir uns, glaube ich, auch immer klar machen.
Okay. Ich habe Holger Danz, den ich gerne fragen würde. Er sitzt ja irgendwo im Publikum. Herr Danz, hier vorne in der ersten Reihe. Nach vorne gucken, in der ersten Reihe genau, der direkt vor Ihnen, genau. Einmal Herr Danz, ja, wenn Sie sich kurz vorstellen und Ihre Frage.
Mein Name ist Holger Danz aus Jena und ich wollte die Frage an alle drei stellen, wieso Sie mit politischen Ränkespielen die Stabilität in Thüringen aufs Spiel gesetzt haben, obwohl es eigentlich andere Optionen gegeben hätte, die wahrscheinlich zum Ziel geführt hätten.
Ränkespielen, haben Sie einen besonderen Adressaten für diese Frage? Wer soll als erstes
gehen? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht an alle drei gehen sollte.
In der Reihenfolge?
Das ist die Reihenfolge ist mir eigentlich gleich, weil ich denke auch, dass die Linke eine andere Option gehabt hätte, um eine stabile Wahl zu bekommen. Aber
okay, Ränkespiele noch einmal.
Ich finde, Bodo Ramelow hat sehr klar gesagt, was er möchte im Wahlkampf. Er tritt an, um mit Rot-Rot-Grün wieder Ministerpräsident zu werden für ein soziales und ökologisches Thüringen. Da hat er bis zuletzt darum gekämpft, dass es dafür eine Mehrheit gibt. Als es klar war, dass es die nicht gibt, hat er verschiedene Gespräche geführt. Und es war bis zum Februar auch die klare Aussage aus der CDU, es wird keine Kooperation geben. Und diese Situation, weil diese Methode, dass man so quasi einfach immer verlängert, ohne neu zu wählen, das ist ja auch ein unsauberes Vorgehen. Dann hat er sich für die Variante Minderheitenregierung entschieden und diese offen gemacht. So. Dann waren wir damit konfrontiert, dass Herr Kemmerich gewählt wurde, der ja faktisch Ministerpräsident von Gnaden der AfD war. Und muss man so sagen, die einzige Amtshandlung von Herrn Kemmerich bestand ja darin, die Sitzung des Landtages abzubrechen, weil er kein Regierungsprogramm und keine Minister hatte. Und für diese Entscheidung braucht er auch die Stimmen der AfD. Das heißt, er wäre in jedem Punkt davon abhängig gewesen. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie gibt es Möglichkeiten, auch um Brücken zu bauen? Weil, also das will ich vielleicht mal sagen, im demokratischen Spektrum, würde ich sagen, sind jetzt CDU und Linke nicht diejenigen, die als erstes zusammen eine Regierung bilden, weil wir in sehr unterschiedliche Richtungen wollen. Das ist auch okay, das gehört zu einer lebendigen Demokratie dazu. Dafür gibt es ja unterschiedliche Parteien, sonst könnte man ja sagen, wir machen das per Losverfahren, wer das klären muss. So. Sonst gibt es schon unterschiedliche Parteien, weil wir sehr unterschiedliche Richtungen haben. Wir können ja vielleicht mal über die eine oder andere Sache diskutieren, wo wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Und trotzdem sind wir in Thüringen mit einer Ausnahmesituation konfrontiert gewesen. Und dann haben wir das Angebot gemacht, und das würde ich eher sagen, mal ein Versuch, eine Brücke anzubieten, zu sagen, okay, man wählt, weil eigentlich gab es so einen Ruf, jetzt muss es Neuwahlen geben. So auch damit, haben auch viele aus Thüringen ausgesagt, damit das jetzt nochmal klar bestimmt wird. Und Das musst du aber juristisch sauber in die Wege leiten. Man kann nicht einfach so machen, es gibt Neuwahlen, sondern da brauchst du ein sauberes Verfahren aus Respekt gegenüber der Thüringer Verfassung. Und da war eben das Angebot, mit Frau Lieberknecht eine ehemalige CDU-Ministerpräsidentin zu wählen, was ja auch ein Entgegenkommen war. Das war dann für die CDU nicht tragbar und deswegen musste ein neuer Weg gesucht werden. Also ich würde das nicht Ränkespiele bezeichnen, sondern von Seiten jetzt der Linken und Bodo Ramelow, der Versuch, mit einer wirklich schwierigen Situation umzugehen, wo es keine klaren Mehrheitsverhältnisse
gut
gibt.
Gut, Herr Vogt, Ränkespiele vielleicht noch einmal kurz. Also ich meine, wenn das jetzt so ankommt, und das sind jetzt viele Wortmeldungen gewesen, Politik vertroffen, Ränkespiele so richtig Vertrauen ist.
Ich glaube, dass alle politischen Parteien dazu beigetragen haben, dass Thüringen in ein schräges Licht gerückt wurde. Und ich glaube, das kann man schon sagen, dass wir alle eine Rückmeldung bekommen haben, kriegt das jetzt im Parlament hin.
Okay,
und ich würde sagen, dass wir als CDU einen ganz wichtigen Schritt nach vorn gemacht haben und gesagt haben, wir bieten jetzt einen Stabilitätsmechanismus an, der uns trotzdem die Rolle einer konstruktiven Opposition gibt, Herr Danz, weil ich bleibe dabei. Wir sind nach 30 Jahren nur dritte Kraft geworden im Parlament. Das heißt für die CDU, dass wir eine Opposition sind, die aber konstruktiv mitwirkt, die auch ihre eigenen Themen, Versöhnung von Stadt und Land, alle Schulen gleichberechtigt behandeln, eine stärkere Mittelstands- und Wirtschaftspolitik, dass wir diese Themen aufs Trapez bringen und dann versuchen, mit einer Minderheitsregierung einen Weg zu finden. Und in der Art und Weise bieten wir unsere Themen an, aber sorgen auch dafür, dass das Land nicht im Stillstand und Chaos versinkt. Und ich glaube, darum geht's.
Ein Satz dazu mit Herrn Professor Brodotsch. Stabilitätspakt, das ist normalerweise etwas, was wir aus dem Euro kennen. Hier gilt es eben für das Tragen von Projekten. Glauben Sie, das wird funktionieren? Wird das Stabilität für Thüringen bringen?
Ich bin ein bisschen skeptisch. Die bisher genannten Projekte sind vor allen Dingen Projekte, worauf man sich geeinigt hat, mehr Geld auszugeben. Da ist man sich schnell einig. Die schwierigen Fragen werden mit der Haushaltsentscheidung kommen, wenn man nämlich die Fragen beantworten muss, wo man dieses Geld nicht ausgibt, das man für anderes ausgeben will. Und das wird dazu führen, dass man einiges entscheiden muss, worüber man noch nicht gesprochen hat und auch nicht sprechen konnte in der Kürze der Zeit. Das ist gar kein Vorwurf. Das ist die große Belastungsprobe. Dazu gibt es ein Damoklesschwert, das über der CDU vor allen Dingen hängt, angesichts der schlechten Umfragewerte, nämlich die möglichen Neuwahlen. Wenn dieses ganze Kooperieren nicht funktionieren sollte im nächsten halben Jahr, kann der Ministerpräsident jederzeit die Vertrauensfrage im Parlament stellen. Und wenn ihm das Vertrauen nicht ausgesprochen wird, können wir viel schneller zu Neuwahlen kommen, als wir uns das momentan ausmalen können.
Und da würde die Linke mehr profitieren als die CDU?
Nach den aktuellen Umfragen zumindest, ja.
Gut, dann machen wir hier mal einen Strich drunter.
Ich will nur Sachaufklärung betreiben. Teil des Stabilitätsprotokolls ist übrigens auch die Vertrauensfrage. Und die darf erst nach einem Haushalt gestellt werden. Also nur, dass Sie es mit an die Hochschule in Erfurt nehmen, weil die wollen wir natürlich auch finanziell vernünftig ausstatten, nicht wahr?
Gut, wir haben ja einen Haushalt für dieses Jahr.
Wir schauen uns das an. Ich würde, sehr viele Fragen von Ihnen kamen zu den anderen beiden Parteien. Wir haben uns sehr viel mit der CDU und ihrer Rolle uns beschäftigt. Die Linkspartei ist unser nächstes Thema. Gerd Kessler hat eine Frage dazu. Herr Kessler, wo sitzen Sie, Herr Kessler? Hier in der Mitte, genau im dort ist er. Ja. Wenn Sie noch mal kurz sagen, wer Sie sind, mit dem Hintergrund.
Guten Abend, mein Name ist Gerd Kessler. Bevor ich meine Frage an Frau Kipping stelle, möchte ich noch einen Satz davor stellen. Also wer jemals in Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwitz oder in der Gedenkstätte Yad Vashem war, kann aus meiner Sicht keine Partei, vor allen Dingen eine mit einem Flügel, wählen, die von der Geschichte nichts gelernt hat. Das ist der Satz davor. Und jetzt kommt meine Frage.
Das war aber dann... Okay.
Meine Frau und ich sind in Erfurt geboren und aufgewachsen. Und Anfang der 80er Jahre versuchte meine Frau mit einem 1er-Abitur einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Das wurde ihr verweigert mit der Begründung, Christen studieren keine Medizin in der DDR. Sie möchte Agrarwissenschaften studieren. Nach 5 Jahren Arbeit als Hilfskraft im Erfurter Klinikum und Nötigung und Erpressung durch ihre Vorgesetzten, hat man ihr trotzdem dann nach 5 Jahren einen Studienplatz gewährt. Mhm. Ein Jahr später kam das Ministerium für Staatssicherheit und erpresste mich, wenn ich nicht für sie arbeite, verliert meine Frau ihren Studienplatz und meine krebskranke Mutter wird auch nicht mehr behandelt.
Und Ihre Frage an Frau Kippich,
ja,
der Linkspartei?
Viele solche Biografien hat es gegeben. Und meine Frage ist an Frau Kipping, warum tun Sie sich heute immer noch, ich habe zwar Ihre Äußerung zu den Mauertoten gehört und das fand ich auch ganz toll, aber warum Und ich muss noch einen Satz, den möchte ich erwähnen. Im Thüringer Landtag sitzt noch immer ein Abgeordneter der Partei Die Linken, der Grenzoffizier war und der vielleicht hat auf Flüchtende schießen lassen. Der sitzt heute noch als Abgeordneter. Und meine Frage ist wirklich, warum tun Sie sich so endlich schwer, diesen Staat, wo so viel Recht mit Füßen getreten wurde, als Unrechtsstaat zu bezeichnen? Okay, bitte.
Was Ihrer Frau passiert ist, Herr Kessler, was vielen anderen passiert ist, ist ein Unrecht, für das es keine Rechtfertigung gibt. Und ich weiß, dass nicht nur Bodo Ramelow als Person auch sich sehr persönlich engagiert hat, dass solche Fälle aufgearbeitet werden. Ich weiß, dass als die Vorgängerpartei meiner Partei in der Wendezeit sich neu gegründet hat und unwiderruflich mit dem Stalinismus als System gebrochen hat, hat Gregor Gysi sich bei allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, bei der gesamten Bevölkerung der DDR entschuldigt für das Unrecht, was passiert ist. Und ich habe das auch bewusst, weil seitdem viel Zeit vergangen ist, weil wir seitdem viele, viele Mitglieder haben, die noch gar nicht in der SED waren, neulich im Bundestag bewusst wiederholt, um mich für das Unrecht, was durch die Mauer, durch die Stasi, aber auch durch politische Schikane entstanden ist, bei Menschen ganz klar entschuldigt. Jetzt fragen Sie nach diesem einen Satz oder nach diesem einen Begriff. Ich muss Ihnen selber sagen, ich bin da sehr nachdenklich geworden, weil wenn ich zum Beispiel mit Menschen wie Roland Jahn rede und der erzählt mir von seiner Biografie, dann verstehe ich, dass er diesen Satz sagt. Ich habe aber auch erlebt, dass viele den wie so eine Art Kampfbegriff verwenden, vor dem man sich unbedingt verbeugen muss. Und ich habe mit vielen Menschen im Osten gesprochen, also ich komme ja aus Dresden und bin da wirklich auch viel in den Stadtteilen unterwegs, habe auch mit Menschen gesprochen, die mir gesagt haben, zu DDR-Zeiten waren wir eher gegen die SED, die trotzdem ein Problem damit haben, wenn man sagt, wenn jetzt der Begriff Unrechtsstaat verwendet wird, klingt das so, als ob all unser Wirken damit abgeschrieben ist. Und deswegen tue ich mich schwer damit, einen Satz, wo der politische Kontrahent immer sagt, ihr müsst diesen Satz wiederholen. Das ist irgendwie, das hat für mich, hat das was wie eine Unterwerfungsgeste. Aber ich nehme das sehr ernst, was Sie beschreiben. Und ich sage auch ganz offen, ich bin da bei mir selber noch in einem Denkprozess. Mhm.
Frau Tippmann, Alrun Tippmann hat, glaube ich, auch zu diesem Thema etwas zu sagen. Frau Tippmann, wo sind Sie? Hier vorne in der ersten Reihe. Vielleicht kriegen wir ein Mikrofon. Moment, Sie müssen warten, bis Sie ein Mikrofon. Dankeschön.
Eigentlich geht es mir zuallererst einmal um die Wahl des Bodo Ramelow. Mhm. Und zwar ging es mir darum, ich selbst bin der Auffassung, dass die Linken einen Profilierungsprozess in den letzten Jahren durchgeführt haben und dass ich sie absolut nicht mehr mit der alten SED in Verbindung bringe.
Ist das gut oder schlecht? Das ist gut, oder?
Also es ist ihre Selbstständigkeit und sie hat sich in das neue System eingefunden und ist Teil der gesamten Vielfalt. Mhm. So, und nun frage ich mich aber, die CDU, die hat sehr viele Stimmen verloren. Mhm. Und es ist so, dass auch die CDU sich sicherlich einem Prozess unterziehen müsste, dass sie sagt, wir sind jetzt hier angekommen und die Beschuldigung, alles Mögliche auf die Linken abzulagern, das ist 30 Jahre nach der Wende überhaupt nicht mehr so. Und ich finde, da ist ein Profilierungsprozess erfolgt. Sie sind Bestandteil des gesamten Deutschland, ja, und Thüringen hier auch. Und das sollte man durchaus mal anerkennen.
Finden Sie denn es richtig, wenn die CDU dann auch eben auch in diesem Prozess ja verlangt hat, von der Linken zu sagen, es ist ein Unrechtsstaat gewesen?
Nein, das bin ich absolut nicht. Ich lehne dieses Wort von Anfang bis Ende ab. Denn die DDR hatte, ich gehe mal davon aus, wir haben in der DDR gelernt, wir haben ein gutes Bildungswesen gehabt, wir haben arbeiten gelernt, ich war Pionier, ich war FDJ, ich war später SED, ich habe das Abitur gemacht und insofern habe ich eine DDR-Vergangenheit, zu der ich auch stehe. Und ich muss aus heutiger Sicht auch sagen, wenn ich da noch mal zurückdenke, es gibt nichts aus der DDR, wofür ich mich schämen würde. Okay. Es sind Dinge, die hier beleuchtet werden. Das sind,
ja, aber es gibt unterschiedliche Meinungen hier im Publikum. Das haben Sie ja gehört.
Es gibt Dinge, die muss man natürlich als Staat betrachten. Mhm. Die DDR war ein vollkommen anderes System. Mhm. und die Bundesrepublik ein ganz anderes. Und das darf man nicht miteinander vermischen. Dann erklären sich viele Fragen ganz anders und müssen auch anders beantwortet werden.
Aber vielleicht, weil ich jetzt tatsächlich auch feststelle, dass Sie eben sagen, das Wort, das ist ja eher Frau Kipping auf dem Herzen gesprochen, die DDR soll man nicht als Unrechtsstaat nehmen, aber ich habe auch eben Herrn Kessler sehr wohl vernommen. Vielleicht, Herr Brodusch, können Sie uns helfen, was ist das Problem mit diesem Wort, der Unrechtsstaat? Warum tut sich die Linke damit so schwer? Warum will die CDU so gerne, dass das genommen wird?
Also ich glaube, ein Punkt hat Frau Kipping eben schon gesagt, dass es viele Menschen gibt, die mit dem Wort sozusagen ihr Leben in diesem Staat diskreditiert sehen. Und da gibt es eben viele Facetten, wir haben es eben auch gehört, die man nicht diskreditiert sehen will, ohne das begangene Unrecht zu bestreiten. Bodo Ramelow betont immer, dass das vor allen Dingen ein Begriff ist, der auf die Nazi-Herrschaft gemünzt war. Und da sieht er qualitative Unterschiede zwischen Nazi-Herrschaft und DDR. Das ist, glaube ich, im Wesentlichen der Punkt der Linken an der Stelle.
Naja, man muss halt trotzdem sehen, und ich glaube, das darf man nicht verkennen, dass es gelebtes Unrecht in diesem Staat gegeben hat. Und Herr Kessler hat ja eins beschrieben. Ich sage Ihnen jetzt mal meins. Mein Urgroßvater, mein Großvater wurden in der Aktion Ungeziefer von 1953 zwangsausgesiedelt. Die kannten ihr Leben lang noch den Namen des Stasi-Offiziers, der sie von einer Nacht auf den nächsten rausgeschickt hat. Der hat ein Bild mitgenommen, das hängt heute noch bei meinen Eltern im Wohnzimmer. Jetzt glauben Sie ernsthafterweise, dass Familien in Thüringen, in den neuen Bundesländern, das nicht von Generation zu Generation weitergeben und damit auch etwas verbinden? Ich glaube, das sollten wir nicht, den Fehler sollten wir nicht begehen. Aber man kann das nicht rückgängig machen. Und deswegen muss man es als das charakterisieren, was es ist. Es war Unrecht gegenüber diesen Personen. Ich applaudiere Ihnen, dass Sie zu DDR-Zeiten Abitur machen konnten. Wir beide wissen, dass das eine sehr, sehr geringe Anzahl war, die das konnte. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und deswegen glaube ich nur, ich glaube, dass wir sinnvollerweise diese Diskussion nach vorne wenden müssen. Und wir haben in der Stabilitätsvereinbarung mit Rot-Rot-Grün als CDU festgeschrieben, dass wir über SED-Unrecht reden müssen, dass wir mehr Geld in Gedenkstätten, Geld in Erinnerungsorte geben sollen und übrigens auch in die, die über den Nationalsozialismus aufklären, damit das am Ende auch in der schulischen Bildung wieder verankert wird. Weil darum muss es uns gehen. Es muss uns darum gehen, dass jungen Menschen die deutsche Geschichte nicht egal ist. Da geht es am Ende nicht um Kampfbegriffe, aber es geht schon um das charakterisieren, was es ist. Es war SED-Unrecht und das muss man auch so nennen können.
Wir machen hier einen Punkt in einer Diskussion, die 30 Jahre nach der Wende offensichtlich noch so aktuell ist oder vielleicht sogar noch aktueller geworden. Es haben sehr viele Fragen uns auch zur AfD erreicht, deswegen würde ich gerne jetzt weitergehen und Frau Hoffmann, Monika Hoffmann, die Gelegenheit geben, eine Frage zu stellen. Frau Hoffmann sitzt hier in der
zweiten Reihe. Mein Name ist Monika Hofmann, komme aus Gera, sitze dort im Stadtrat und erlebe da auch die AfD, die dort die größte Fraktion leider stellt.
Sie sind jetzt parteimäßig gebunden an?
SPD.
SPD.
SPD-Mitglied. Also wir haben ja bisher, fällt die AfD eigentlich eher dadurch auf, dass sie verhaltensauffällig ist, also Hetzreden eines Bernd Höcke oder purer Populismus eines Herrn Brandner oder eben auch leider sehr unsinnige Anträge im Stadtrat Gera. Jetzt meine Frage an die AfD, wann fangen Sie endlich mal an, konstruktive Politik für Bürgerinnen und Bürger in diesem Land und in Städten und Gemeinden zu betreiben und nicht immer nur dieses Destruktive, was nun wirklich niemanden weiterbringt und niemandem hilft?
Danke, Paula.
Das ist vielleicht jetzt Ihre Einschätzung im Stadtrat Gera. Wir sind mittlerweile in sehr vielen Kommunalparlamenten in Deutschland vertreten. Zum Beispiel auch in meinem Wahlkreis in Görlitz stellen wir auch die größte Kreistagsfraktion. Und wir arbeiten dort sehr wohl sachorientiert und projektbezogen mit. Wir stellen Anträge, die im Übrigen auch von der CDU mit toleriert bzw. mit unterstützt werden. Und das ist Demokratie. Und natürlich, wir haben auch in unserer Mitgliedschaft und selbst in den Parlamenten, und ich weiß es, ehemalige Mitglieder der CDU, auch ehemalige Mitglieder der Linken, Ja, also auch von daher haben wir die Mitte der Gesellschaft auch im Bereich dieser politischen Ausprägung bei uns natürlich enthalten. Und wir machen diese sachorientierte Politik. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind in vielen Parlamenten erstmal neu, auch in den Landesparlamenten und beziehungsweise auch in Kommunalparlamenten. Da ist natürlich erstmal auch eine neue Umgebung und auch erstmal eine Anpassung erforderlich für uns. Wir lernen in diesen Bereichen, das sagen wir ja nicht. Wir sind 7 Jahre alt als Partei. Aber ich will es immer noch mal erwähnen, wir sind demokratisch legitimiert gewählt worden. Wir sind nicht durch einen Staatsputz oder durch einen Staatsstreich in die Parlamente gekommen. Wir haben in Thüringen unser Wahlergebnis verdoppelt. Wir haben in Sachsen unser Wahlergebnis verdreifacht. Was hat das denn für Gründe? Also können wir ja nicht so viel falsch gemacht haben. Oder haben die anderen Parteien vielleicht was falsch gemacht? Das muss man sich doch fragen. Warum hat denn Rot-Rot-Grün in Thüringen keine Mehrheit mehr? Diese Regierung wurde abgewählt. Das muss man doch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das sind doch die Aussagen, die Bürger damit getroffen haben. Und ich bin direkt gewählter Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Ich vertrete meine Bürger, ich vertrete das Volk. Das ist meine Aufgabe. Dem bin ich verpflichtet und meinem Gewissen. Und das werde ich leisten und auch zum Wohle dieser Bürger und werde auch diese Sachpolitik im Bundestag, und das mache ich und das machen wir auch im Bundestag, unsinnige Anträge, im Übrigen gibt es von allen Parteien. Das kann man durchaus sagen. Da würde ich jetzt nicht mit dem Finger auf jemand anderen zeigen.
Sinnvolle Anträge, können wir nicht zählen, tatsächlich. Ich habe eine weitere Frage von Herrn Förster. Hartmut Förster, wo sitzen Sie? Hier vorne, direkt neben Ihnen mit dem Mikrofon, genau.
Ich bin Hartmut Förster aus Erfurt. Ich habe meine Frage, richtet sich an die CDU und an die Linke. Sie reden immer sehr viel über Demokratie, sind aber selbst undemokratisch. Wer Ihre Meinung nicht vertritt, ist ganz schnell Nazi. Im Bundestag sitzt die AfD als drittstärkste Fraktion. 2017 war die Wahl. Bis heute gibt es da noch keinen Bundestagsvizepräsidenten, weil alle Parteien das verhindern. Ist das Demokratie, wie CDU und Linke das sehen?
Frau Kipping, ich glaube, das geht erstmal an Sie, weil Sie...
Ja, zur Demokratie gehört, dass auch Antidemokraten und Kräfte, die Demokratie zerstören wollen, demokratisch gewählt werden. Und dann, ich mache das immer bei jeder Wahl wie folgt. Ich schaue mir an, was sind das für Personen, und ich kann nur sagen, für mich kommt nicht in Frage, einen Rassisten zu wählen oder jemand, der in der Nähe sozusagen zum völkischen Faschismus steht. Und deswegen ist das dann wiederum meine freie Entscheidung.
Ich muss Sie antworten können.
Das ist dann wiederum meine demokratische Entscheidung, zu sagen, ich möchte diese Richtung nicht unterstützen. Und ich will hier, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, darüber reden, auch über eine Sache Transparenz herstellen. Die AfD tritt ja gerne so auf, als ob sie eine Anti-Establishment-Partei ist, so und so total anders gegen die da oben ist. Kann ich mal sagen, die kriegen Spenden von Immobilienhaien und das Erste, was sie danach machen, ist eine Klage gegen Mietendeckel einzureichen. Also eine direkte Politik gegen Mieterinnen von Mieter zu machen. Und ich kann Ihnen sagen, wie die AfD-Abgeordneten im Sozialausschuss über Hartz-IV-Betroffene reden, weil die immer den Eindruck erwecken, dass sind die deutschen Arbeitslosen so am Herzen liegen. Zu dem Hartz-IV-Urteil in Karlsruhe hat die AfD gesagt, ja, das ist ja jetzt blöd, jetzt ist uns die Peitsche gegenüber Hartz-IV-Betroffenen genommen worden. Das ist ja ihr Menschenbild von Arbeitslosen. Wenn die über Arbeitslosen reden, denken die brauchen eine Peitsche. Und deswegen kann ich nur sagen, ich werde niemals einen AfDler wählen.
Egal. Ganz kurz, eine Nachfrage habe ich dazu, weil in die Linke, Bodo Ramelow, seine Stimme im Thüringer Landtag einem AfD-Vize gegeben hat. Warum?
Inzwischen ja.
Ja, Moment.
Aber das hat ja auch Gründe.
Ich würde gerne was dazu sagen.
Ja, warum geht das
also in Thüringen? Zu diesem Vorgang würde ich gerne was sagen. Weil als ich davon gehört habe, können Sie sich vorstellen, habe ich erst mal ganz schön geflucht. Dann war zum Glück niemand im Raum. Dann habe ich mit Bodo Ramelow telefoniert. Er hat mir sein Dilemma geschildert. Und das Dilemma beginnt damit, dass halt auch Antidemokraten in der demokratischen Wahl in entsprechenden Größe gewählt werden können. Und er hat eine problematische Situation. Wo es irgendwie die Gefahr droht, dass die Richterausschüsse nicht mehr besetzt werden können. Nachdem er mir sein Dilemma erklärt hat, habe ich gesagt, okay, ich bin froh, dass ich nicht in dieser Situation war. Ich würde mich auch, nachdem ich all das weiß, immer noch anders entscheiden. Aber wie gesagt, ich bin auch froh, dass ich nicht in seiner Dilemmasituation bin. Und
nicht jede Antwort wird Sie befriedigen. Das muss ich jetzt gleich mal dazu sagen, weil auch die Kollegin aus Gera hat eine Frage gestellt. Nicht alle Antworten sind befriedigend, aber sie sind gestellt. Die Antwort ist gegeben. Ich würde gerne weitere...
Er hat ja auch die CDU angesprochen.
Ja.
So, und ich sage Ihnen eins, wir werben dafür, dass wir versuchen, in Parlamenten die demokratischen Gepflogenheiten zu wahren. Da sehen wir uns auch als Schützer des Parlamentarismus. Deswegen haben wir auch dafür geworben, dass wir den Vizepräsidenten im Thüringer Landtag auch besetzen. Und wir machen es davon abhängig, ob diese Person tatsächlich über völkische oder antidemokratische Äußerungen sich definiert oder ob sie im Zweifelsfall eben auch wählbar ist. In dem Fall, jetzt, den wir in Thüringen hatten, haben wir jetzt einen Vizepräsidenten. Nur was ich nicht zulasse, ist, dass die AfD sich in eine Opferrolle begibt und so tut, als ob sie immer ausgeschlossen ist. Wissen Sie, der Herr Brandner hat im Thüringer Landtag gesessen. Er ist parlamentarisch im Bundestag zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses gemacht worden. Und was ist passiert? Er hat diesen Rechtsausschuss missbraucht, mit Füßen getreten und ist abgewählt worden. Und daran sehen Sie, die haben die Verantwortung zu tragen. Und wenn sie nicht tragen können, dann sollen sie es lassen. Aber deswegen glaube ich halt einfach, man muss mit klaren Maßstäben messen und man muss die einzelne Person betrachten. Und danach trifft man Entscheidungen und Parlamentarier sind in ihrer Entscheidung auch frei.
Herr Kopala muss dazu sicher was sagen.
Herr Vogt, wenn Sie von parlamentarischen Gepflogenheiten sprechen, dann muss ich Sie daran erinnern, dass Ihre Bundes-CDU eben nicht in der Lage ist, diesen parlamentarischen Gepflogenheiten zu folgen. Sie wählen unabhängig der Person keinen Bundestagsvizepräsidenten in Berlin. Sie wählen etliche Abgeordnete von uns nicht in Gremien. Das ist Antiparlamentarismus. Sie grenzen Leute bewusst aus. Sie wählen und unterstützen aber eine Deutschlandhasserin wie Claudia Roth. Die wählen Sie in das Amt. Also von daher möchte ich gerne mal Ihre Doppelmoral erklärt wissen. Wie Sie dort im Prinzip Ihre Moral darstellen wollen, wenn Sie von Personen abhängig machen, wer gewählt werden möchte. Und ich finde es in der Ausgrenzung und gerade in der politischen Debatte in diesem Land wirklich schädlich, wenn man auch damit Wähler ausgrenzt und auch die diese Wahlentscheidung nicht anerkennt. Und das tut Ihre Partei genauso. Und das haben im Prinzip die letzten 15 Jahre unter Ihrer Kanzlerin auch gezeigt, dass jedes Wahlergebnis der CDU immer schlechter geworden ist. Die Quittung haben Sie auch in Thüringen bekommen.
Mhm. Herr Kopala, ich will Sie gerne korrigieren. Angela Merkel hat 2013 41% bekommen. Also insofern, lassen Sie bitte die historischen Sachen auch da, wo sie hingehören, nämlich beim Fakten. Und das Zweite, was ich Ihnen sagen möchte, ist was sehr, sehr Simples. Sie tun immer so, als ob Sie deutsche Interessen vertreten würden. Tatsächlich verraten Sie deutsche Interessen, wenn Sie das Parlament verächtlich machen und damit den Ort, wo es eigentlich hingehört, nämlich den Austausch zwischen Bürgerinteressen, kaputt machen. Und das ist ein Verrat an nationalen Interessen. Sie sind keine Deutschlandpartei, Sie verraten deutsche Interessen.
Katja, wir können, glaube ich, auch nicht alles kommentieren, was Sie gesagt haben. Ich bin nicht sicher, ob Claudia Roth Deutschlandhasserin ist, aber vielleicht ist das die nächste Debatte, die wir dann führen müssen mit Claudia Roth, wenn sie dann da ist. Katja Wiegand hat eine Frage zum Thema. Katja Wiegand sitzt hier vorne. Einmal, wenn Sie sich kurz noch mal vielleicht vorstellen. Jetzt wissen die beiden Herren nicht, wer sie kriegt. So, jetzt aber.
Mein Name ist Katja Wiegand, ich bin 18 Jahre alt, habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und werde dann dieses Jahr anfangen zu studieren. Und meine Frage an Herrn Kropala ist, angesichts der in letzter Zeit immer häufiger auftretenden rechtsextremen Anschläge, was wird denn die AfD in ihrem bisherigen politischen Auftreten oder Handeln ändern? Und ich bitte Sie darum, Ihre Mitschuld dabei nicht abzustreiten.
Welche Mitschuld meinen Sie denn jetzt?
An den Anschlägen.
Ja, für welchen Anschlag meinen Sie denn jetzt? Und die Mitschuld der AfD? Ja.
Frau Wiegand, wollen Sie das erklären?
Naja, alle Anschläge.
Das ist eine relativ pauschale Antwort, aber ich kann Ihnen da gerne eine Antwort darauf geben. Natürlich nehmen wir selbst als Partei und auch natürlich wie alle anderen demokratischen Parteien auch rassistische Anschläge, ob von links oder von rechts, mit großer Sorge auf. Ja? Und es gibt auch politisch motivierte Anschläge, es gibt natürlich auch religiös motivierte Anschläge. Es gab aber auch Anschläge leider in diesem Land, bevor es die AfD gab. Ich erinnere an die NSU-Morde, ich erinnere an die Attentate von Windenden, auch in Erfurt. Wen wollen wir denn dort politisch verantwortlich machen? War es die CDU? Waren es die Grünen? War es die Linke? Deswegen verbitte ich mir eigentlich diese Zusammenhänge und vor allen Dingen auch die Instrumentalisierung solcher wirklich schrecklichen Anschläge, die uns alle ins Mark treffen, die unsere Gesellschaft spalten, auch zu instrumentalisieren. Auch was die Medien nach Hanau zum Beispiel gemacht haben, hat im Prinzip diese Gesellschaft, auch unsere Gesellschaft, weiter gespalten und hat im Prinzip diese schreckliche Tat instrumentalisiert.
Gut, also mit anderen Worten, Sie sehen keine Verantwortung bei der AfD. Das möchte ich nur festhalten, weil das war die Frage von Frau Wiegand. Nein. Es gibt für Hanau keine Verantwortung. Ich wollte es einfach nur, weil es gefragt wurde.
Wie kommt man darauf? Also erstens mal ist diese Tat...
Sie haben einen offenen Brief geschrieben, der auf Facebook an alle Mitglieder der AfD ging, wo Sie gesagt haben, offensichtlich werden wir damit und wir müssen uns fragen, warum wir damit in Zusammenhang gebracht
werden. Wir müssen, das ist richtig, in dem Brief haben wir zum Ausdruck gebracht, wir müssen uns fragen, warum es dem politischen Gegner, aber auch den Medien so leicht fällt, uns mit diesen Taten in Verbindung zu bringen. Das ist ein Anstoß auch einer Debatte, auch einer Selbstreflexion und es ist auch ein Aufruf an alle Parteien und auch an die Medien, das zu reflektieren, um diese Spaltung zu überwinden, auch die politische Auseinandersetzung mittlerweile stattfindet. Ich sehe es selbst im Bundestag, als wir als Partei 2017 in den Bundestag eingezogen sind, war noch das Schimpfwort Nummer 1 Rechtspopulisten. Mittlerweile werden wir offen als Faschisten, als Nazis bezeichnet, auch von der CDU-Fraktion. Wer das tut, wer diese Bezeichnung auch verwendet, diskreditiert und verharmlost den wirklichen Faschismus, den es in diesem Land gegeben hat. Und das verbitten wir.
Gut. Frau Kipping, vielleicht wollen Sie aus Bundestagsperspektive was dazu sagen.
Ja, man muss ja aber auch sagen, dass die AfD noch mal in den letzten Jahren eine deutliche Radikalisierung nach rechts gemacht hat. Und wenn Sie sagen, naja, was die Linke sagt, ist ja erwartbar. Es gibt ja Berichte von Menschen, die früher Mitglied der AfD waren, die ausgetreten sind und jetzt Insider-Berichte darüber geschrieben haben. Und die schildern, wie jeder Versuch innerhalb der AfD nach rechts zu den wirklich organisierten rechtsextremen Strukturen, zu den Identitären, zur NPD irgendeine Brandmauer zu ziehen, dass die immer gescheitert sind und ein Vorsitzender nach dem anderen daran gescheitert ist und deswegen diese Partei hat sich in den letzten Jahren noch mal deutlich radikalisiert und ist nach rechts gerückt. Und an dieser Tatsache kommt man nicht vorbei.
Mhm. Herr Fuchs, wollen Sie etwas dazu sagen?
Ja, ich kann es mir sehr leicht machen. Es gibt ja den Berliner Fraktionsvorsitzenden, der ja eine Analyse geschrieben hat.
Herr Pazderski.
Der darin geschrieben hat, dass es Björn Höckes Fehler ist sogar eine Überschrift, ich habe mir den Bericht angeguckt, wo klar drin steht, dass die mangelnde Abgrenzung in das rechtsextreme und extremistische Lager hinein ein Problem der AfD ist, schreibt ihr eigenes Mitglied. Also insofern kann ich nur sagen, dass das ja in gewisser Weise die Herausforderung ist. Aber weil wir halt auch vorhin über Hufeisentheorie gehört haben, ich will das schon sagen, hier sitzen zwei Parteien, die sich zumindest in einem Ding einig sind, nämlich, dass sie den Systemwechsel in Deutschland wollen.
Nein,
die einen sagen, 1% der Reichen erschießen und das Parlament nutzen, auf einer Basiskonferenz das Parlament nutzen, um Informationen zu sammeln, die dann am Ende an die Bewegung zurückgespielt werden müssen. Ich habe mir die ganze Basiskonferenz in Ruhe angeguckt und Ihnen schreibt Ihr eigenes Mitglied ins Stammbuch, dass Sie eine mangelnde Abgrenzung ins extremistische Lager haben. Das sind beides Beweise dafür, dass es, glaube ich, schon sinnvoll ist, dass wir die Mitte stärken und die Polarisierung in diesem Land beenden.
Das müssen wir tatsächlich noch mal fragen. Das eine geht an Frau Kipping. Es gab diese Strategiekonferenz, da wurde das gesagt, man solle die Reichen erschießen. Herr Rixinger, Ihr Co-Vorsitzender, hat gesagt, naja, erschießen sollen wir nicht. Wir können Sie einer sinnvollen Arbeit zuführen. Wir setzen Sie für nützliche Arbeit ein. Ein Riesenfehler?
Nein, dieser Wortwechsel in Kassel, das habe ich in aller Öffentlichkeit gesagt, war total daneben.
Sie waren ja dabei.
Zu dem Zeitpunkt nicht, aber dieser Wortwechsel war ein Riesenfehler, das habe ich gesagt. Und beide Beteiligte haben ganz klar gesagt, dass sie dort einen Fehler gemacht haben, dass das daneben war und haben um Entschuldigung gebeten. Und es war ein absolut missglückter und falscher rhetorischer Kniff der Frau. Also da hat niemand gesagt, wir planen da jetzt irgendwas. Aber das war trotzdem richtig, richtig schlimm. Und damit müssen wir uns kritisch auseinanderziehen. Daraus müssen wir auch Schlussfolgerungen für die Zukunft ziehen. Aber weil Sie das jetzt so wieder so gleichsetzend drüber gesprochen haben, will ich schon einmal sagen, es gibt einen Unterschied. Unser Grundgesetz schützt die Demokratie und die Grundrechte. Unser Grundgesetz schützt nicht kapitalistische Profitlogik. Und wenn wir über Systemwechsel reden, reden wir darüber, dass Fragen von sozialer Gerechtigkeit und Ökologie wichtiger sind als kapitalistische Profitorientierung. Mhm. Und das, finde ich, gibt unser Grundgesetz mehr.
So.
Und was die Gewaltfrage anbelangt, schon noch einen Punkt sagen, es gibt ja sehr unterschiedliche Zählungen, aber was man sagen kann, seit der Wende sind über 200 Menschen Opfer von rassistischer und rechter Gewalt geworden und sind richtig gemordet und hingerichtet worden. Mhm. Und das deswegen bei allem, was wir aufzuarbeiten haben, Fehler, diese Gleichsetzung verbitte ich mir in aller Deutlichkeit.
Ich habe keine Gleichsetzung betrieben. Ich habe Ihnen nur gesagt, Sie wollen den Systemwechsel. Und das ist ein Unterschied. Unser Grundgesetz sagt, wir sind eine freiheitliche Ordnung.
Wir haben ja heute eine Publikumsdebatte, aber ein Wort zum Systemwechsel müssen Sie schon sagen.
Da gebe ich Herrn Vogt recht. Die Linke will das. Das ist in der Tat richtig. Die AfD möchte das überhaupt nicht. Wir stehen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das will ich ganz klar sagen. Wir verteidigen
an der
soziale
Marktwirtschaften,
Marktwirtschaften, auch die Demokratie. Und wir sehen hier ein Demokratiedefizit. Und wir wollen diese auch bewahren. Das ist unser Auftrag. Und das ist übrigens bürgerlich-konservativ, was der CDU mittlerweile abhanden gekommen ist.
So, ich würde gerne, weil das hier eine Publikumsdebatte ist, aus dem Publikum aufrufen. Frau Jafari hat uns geschrieben. Frau Jafari sitzt hier vorne. Einmal bitte in der ersten Reihe. Wenn Sie sich kurz noch mal vorstellen und Ihre Frage bitte.
Hallo an alle, ich bin Masuma Jafari und ich stamme aus Afghanistan. Seit 4 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich habe Kinder, ich bin verheiratet und bin mit meiner Familie hier. Und seit der letzten Wahl Thüringen fühle ich mich nicht sicher in Erfurt. Und meine Frage ist an AfD, Herr Kopala, wenn ich richtig sage. Ja. Lange Jahre habe ich in Afghanistan gegen psychischen Krieg gekämpft und endlich in Deutschland in Sicherheit angekommen, muss ich leider bedauerlicherweise gegen psychologische Krieg kämpfen. Und warum hetzen Sie die Bürger auf uns zu? Warum fordern Sie mit Ihrer Politik, diese Hetze? Das ist meine Frage.
Herr Kupala.
Ich fordere und fördere nicht die Hetze oder die Mobilmachung gegen Andersdenkende und auch gegen andere Religionen. Das will ich ganz klar sagen. Das macht auch nicht die AfD. Das will ich auch ganz klar sagen. Wir stehen kritisch zu einigen Punkten, was die Migrationspolitik angeht. Ja, das ist richtig. Das werden wir auch weiter kritisch beim Namen benennen. Aber ich sage es ganz klar und deutlich. Ich verstehe zum Teil natürlich auch Ihre Befürchtung. Aber ich sage Ihnen, alle Menschen in diesem Land, egal welcher Hautfarbe oder welcher Religion, müssen und sollen hier sicher leben können. Das gilt für Ausländer genauso wie für Migranten und genauso wie für Flüchtlinge, genauso wie für Einheimische aber auch. Weil auch dort haben wir ein Defizit, was die innere Sicherheit angeht.
Darf ich da kurz einhaken, weil Sie hier auch geschrieben haben in diesem Brief, wer sich rassistisch und verächtlich über Ausländer und fremde Kulturen äußert, handelt ehrlos und unanständig und damit gegen Deutschland und gegen die AfD.
Das ist richtig.
Wie ehrlos handeln dann Frau Weidel, Herr Gauland und Herrn Höcke? Sie kennen alle diese Sätze, die da immer fallen, von Kopftuchmädchen, Burkas, alimentierte Messermänner, von dem Islam, der keine Heimat in Europa hat, der eine schwache Religion ist, der in abgehängten Welten zu Hause ist, die Deutsch-Türkin, die in Anatolien entsorgt werden soll. Also müssen alle diese dann ehrlos genannt werden und schaden der AfD?
Ich denke, bevor wir diese auch die Qualifizierung beziehungsweise auch die Einordnung, was Hetze ist und was nicht Hetze ist.
Nee, ehrlos. Ich würde nur wissen, ob das rassistisch und ehrlos ist.
Ich habe ja in diesem Aufruf auch insgesamt, dass wir uns alle in diesen Punkten reflektieren. Auch Herr Gauland hat einige Begrifflichkeiten zurückgenommen und auch sich dafür entschuldigt. Das will ich ganz klar sagen. Aber mittlerweile haben wir ja diesen Diskurs in allen Parteien. Ja, es wird auch die eigene Bevölkerung, auch Wahlergebnisse wie zum Beispiel in Sachsen, wo Bevölkerung pauschal als Pakt bezeichnet wird. Was ist denn das? Das ist auch eine Hetze. Wir müssen alle abrüsten und sollten abrüsten, um den inneren Frieden in diesem Land zu gewährleisten. Aber ich will es da ganz klar dazu sagen, die AfD ist die einzige Partei, die eine Unvereinbarkeitsliste hat und wo auch Ausschlusskriterien sind, diese Mitglieder aufzunehmen. Das hat keine andere Partei in Deutschland. Und wer sich in diesen Bereichen verächtlich macht und auch verächtlich äußert, wird aus der AfD auch ausgeschlossen.
Gut, dann warten wir darauf, dass Sie mit Frau Weidel, Herrn Gauland und Herrn Höcke reden.
Zuerst einmal will ich feststellen, ich glaube, keine andere Partei in Deutschland braucht so eine Liste. So, und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Bräuchten Sie auch.
Nein.
Bei Ihnen gibt es auch ehemalige NPD-Mitglieder.
Weil bei uns keiner irgendwelche Zweideutigkeiten zulässt.
Und
ich finde, Frau Jafari hat doch in sehr, sehr gutem Deutsch hier vorgetragen, was ihre Sorge ist. Und ich will das schon mal sagen, Herr Krupalla. Wissen Sie, die Höcke-AfD versucht genau das. Sie versucht Menschen auf ihr Aussehen, auf ihre Religion oder auf ihre Hautfarbe zu reduzieren. Und wenn wir diesen Fehler machen als offene Gesellschaft, dass wir versuchen, Menschen auf ein einziges Merkmal zu reduzieren, dann machen wir genau den Fehler, den wir in unserer Geschichte schon mal gemacht haben. Wissen Sie? Und warum das Buch von Björn Höcke sich fast genauso liest wie Adolf Hitler, Mein Kampf, hat vielleicht auch was damit zu tun, weil die relativ ähnlich denken. Und deswegen kann ich Ihnen nur sagen, wir müssen ganz klar auch da ein Bekenntnis für die offene Gesellschaft abgeben, wo auch eine Frau Jafari, wenn sie berechtigt hier ist, keine Sorge haben muss, dass sie in Sicherheit leben kann.
Das finde ich.
Gegenrede. Ich würde gerne Frau Yilmaz, Medina Yilmaz, auch zu Wort kommen lassen. Frau Yilmaz, hier vorne sitzt Sie, können Sie ein Mikrofon bekommen, erste Reihe. Hier kommen Sie munter und furchtlos. Frau Yilmaz, vielleicht können Sie sich kurz vorstellen.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Medina Yilmaz. Ich bin Konferenzdolmetscherin und lebe hier in Erfurt. Und Herr Vogt, meine Frage geht an Sie, weil Sie schon den ganzen Abend wirklich auch sehr beeindruckend mit dem Finger auf die AfD zeigen und auch zu Recht kritisieren. Ich möchte Sie fragen, Herr Merz war nach den Anschlägen von Hanau und dem politischen Chaos hier in Thüringen in Apolda. Und in Apolda hat er angefangen und wurde mit Kuhglocken auch bejubelt, als er gesagt hat, nicht Kreuzberg sei das wahre Gesicht Deutschlands, sondern es sei Apolda. Wobei weder Apolda noch Kreuzberg zahlenmäßig reell Deutschland repräsentiert. Wie förderlich finden Sie es, weil Sie haben auch heute, glaube ich, in einem Zitat habe ich gelesen, finden es nicht sehr förderlich, dass die Bundespolitiker sich in die Thüringer Angelegenheiten einmischen. Erstens ist das meine Frage. Zweitens, Sie sind gerade in einem Neufindungsprozess als CDU Thüringen. Wollen Sie von diesen Konnotationen, die die AfD sehr oft gerne quasi instrumentalisiert, sich distanzieren? Wollen Sie in einer Welt, wo die Welt wirklich immer mehr im Chaos und also wo die Welt verrückt spielt, nicht mal mehr die christlichen Werte jetzt zum Vorschein bringen? Meinen Sie nicht, es ist Zeit?
Also,
Herr Vogt.
Erstmal recht herzlichen Dank für die Frage. Ich gehöre wahrscheinlich einer Minderheit an, ich bin nämlich bekennender Christ. In Thüringen sind das 20%. So, und insofern kann ich Ihnen sagen, ich stehe zu unserem christlichen Menschenbild und wir haben das auch als Politikansatz, dass wir sagen, wir wollen Solidarität üben, wir wollen, dass Menschen sich freiheitlich entwickeln. Und ob jetzt Apolda oder Kreuzberg das wahre Deutschland sind, ich finde, Apolda und Kreuzberg sind Deutschland. Und ich habe in Kreuzberg schon leben dürfen, kenne da die Unterschiedlichkeiten und ich glaube, dass das die Vielfalt von Deutschland uns immer ausgemacht hat. Wissen Sie, Thüringen ist aus vielen kleinen Fürstentümern entstanden und wir haben auch diese Vielfalt zusammengebunden.
Und Herr Merz weiß das auch?
Und Herr
das war
Merz,
ja die Frage, glaube ich.
Und Herr Merz neigt ja nicht nur dazu, die Steuererklärung auf den Bierdeckel bringen zu wollen, sondern auch viele andere Argumente. Und insofern ist das sein gutes Recht. Ich will aber trotzdem sagen, wissen Sie, ein CDU-Politiker ist von einem Rechtsterroristen erschossen worden. Mhm. Und wir brauchen als CDU, und das haben Sie heute, glaube ich, auch gemerkt, keinen Nachhilfe in der Frage, wie wir uns zur AfD abgrenzen. Weil wir wissen, dass Extremismus in diesem Land gefährlich ist, egal ob er von links kommt oder von rechts.
Darf ich jetzt mal, Professor Brodotsch, bitte eine Einordnung, damit wir auch diesen Punkt schließen können. Diese Hufeisentheorie, die ja besagt, an den Rändern rechts und links kommen die Extreme irgendwann mal doch zusammen. Womit die CDU auch begründet, wir halten Abstand zur Linken und wir halten Abstand zur AfD. Ist das insofern begründet, dass man sagen kann, ja, die Linke ist eine demokratiefeindliche, verfassungsfeindliche und möglicherweise gefährliche Partei und ja, die AfD ist es auch, kann man das gleichsetzen?
Ich glaube, bei beiden Parteien muss man immer ins Programm gucken und man muss angucken, was handelnde Personen sagen. Okay. Sie haben ja schon einige Zitate gebracht, die da auch Kenntnis darüber geben, dass Handeln und Themen in Programmen auch auseinanderfallen können. Da haben wir Probleme. Frau Kipping hat, glaube ich, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass tatsächlich das Grundgesetz keine Wirtschaftsordnung vorschreibt. Eine Alternative zum Kapitalismus, dafür kann man demokratisch streiten. An dem Punkt bewegt man sich eindeutig im Rahmen des Grundgesetzes, ohne Frage. Mhm. Inwiefern sozusagen die AfD mit ihren Vorstellungen etwa über deutsche Staatsbürgerschaft, das deutsche Staatsbürgerschaftsgesetz soll ja auch nach ihrem Willen geändert werden, wieder in den vorherigen Zustand, wie wir es hatten, unter Umständen eine andere Entwicklung vorschreibt und wer dann perspektivisch noch wahlberechtigt ist, das ist ein politisch schwieriger Prozess, darüber wird gestritten. Vielleicht noch ein Satz im Hinblick, was unsere afghanische Mitbürgerin auch gesagt hat, wenn wir uns die Situation mit rechtsextremistischen, linksextremistischen Straftaten in Thüringen anschauen. Im letzten Verfassungsschutzbericht war sehr deutlich, dass 68% rechtsextremistische Straftaten sind und nur 17% linksextremistische. Das zeigt erst einmal, wie ein bisschen die Gewichtung aktuell im Land ist. Das ist das eine. Und das zweite vielleicht persönlich, bei uns in der Universität sind auch viele ausländische Studierende und in der Tat hat sich das Klima hier in der Stadt in den letzten 5 Jahren verändert. Wir haben deutlich mehr Übergriffe, die auch alle gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Und inzwischen liegt das auch daran, dass wir in der Zivilgesellschaft auch ein Problem haben, dass die Polizei ganz praktisch am Wochenende, wenn sie gerufen wird, um solche Übergriffe aufzunehmen, gar nicht mehr in der Lage ist, das zu tun. Und damit wird beispielsweise bei Diskotheken am Einlass schon gespielt. Wir kriegen das regelmäßig rückgemeldet von unseren ausländischen Studierenden. Das ist sehr bedrückend und das hat das Klima hier in den letzten 5 Jahren deutlich verändert.
Vielen Dank, dass Sie das nochmal gesagt haben. Es gibt viele Themen, die aktuell auch gerade von außen auch nach Thüringen hineinkommen. Rico Heinemann hat sich das angeschaut, was gerade im Nachrichten auch da. Herr Heinemann sitzt hier vorne links, direkt bei mir. Ich habe aber leider kein Handmikro, also muss ich doch die Kollegen bitten. Herr Heinemann, vielleicht stellen Sie sich auch kurz vor.
Rico Heinemann aus Nesse-Apfelstedt. Ich bin dort auch Mitglied im Gemeinderat. Wir haben alle
Parteizugehörigkeit oder
Frei? Bündnis 90 Die Grünen.
Okay.
Wir haben jetzt alle momentan das Problem mit der Flüchtlingskrise. Wir haben gesehen, dass da wieder wahnsinnig Andrang herrscht. Ich habe damit Bauchschmerzen momentan. Was sollen wir tun? Griechenland müssen wir unterstützen, ist klar. Mhm. Wir müssen, denke ich mal, auch den Menschen helfen, das ist auch klar. Es soll kein 2015 geben. Und ich habe eine riesengroße Angst davor, dass wir die Europäische Union mit unserem Handeln, was wir jetzt machen, auseinanderdividieren, mit dem deutschen Alleingang beispielsweise. Ich denke mal, das tut keinen von uns gut. Meine Frage jetzt an die Politik. Sie haben, muss man sagen, 5 Jahre verschlafen. Sie haben damals mit so einem Despoten da unten einen Vertrag gemacht.
Türkischen.
Den Kameraden Erdogan, ganz klar, diesen Strolch. Wie denken Sie denn?
Streichen wir aus dem Protokoll.
Wie denken Sie denn, können Sie das Problem jetzt lösen, ohne die EU weiter auseinander zu dividieren? Das geht eigentlich an alle drei.
Okay, wer möchte? Von links nach rechts, also rechts nach links, Herr Kruppalla. Entschuldigung, einfach nur von der Sichtweise her.
Aber er ist nicht linksaußen.
Ne? Im Pluralismus. Er müsste eigentlich in der Mitte sitzen.
Ja, aber man muss ja sagen, Frau Maischberger, im Pluralismus ist links wie rechts auch möglich. Es gehört zum politischen Spektrum. Damit habe ich also kein Problem.
So.
Zu der Frage, da muss ich Ihnen ja zum Teil recht geben, weil man wirklich sagen muss, die Politik, vor allem die regierenden Parteien, das ist CDU und SPD im Bund, haben natürlich aus der Flüchtlingskrise leider von 2015 nichts gelernt. Es ist in diesen 5 Jahren nichts passiert. Weder auf europäischer Ebene, es wurden Deals gemacht mit Erdogan in der Türkei, die wahrscheinlich nichts gebracht haben. Ich weiß auch nicht, wer dort noch die Absprachen auch nicht eingehalten hat. Ich will jetzt nicht nur über Herrn Erdogan herziehen und sagen, dass er sich nicht daran gehalten hat. Wir wissen nicht, ob die Europäische Union sich an alle Absprachen gehalten hat, wo die Transfergelder auch hingegangen sind. Wir sagen ganz klar, es überfordert die Gesellschaft, wenn wir das wiederholend machen würden wie 2015. Ich sehe den sozialen Frieden in diesem Land absolut gefährdet, wenn sich das wiederholen würde. Und wir müssen natürlich diesen Leuten, diesen Flüchtlingen, was aber auch nicht alles Flüchtlinge sind, es sind zum Teil wirklich viele Migranten, die dort schon jahrelang vor Ort sind. Dem muss aber auch vor Ort geholfen werden, dort unterstützt werden, um im Prinzip, wenn die Kriegshandlungen zum Beispiel in Syrien beendet sind, dass man diesen Leuten auch wieder die Möglichkeit gibt, zurückzukehren und dort beim Aufbau ihrer Städte mitzuhelfen und auch dort für ihre Gesellschaft ihren Beitrag zu leisten.
Frau Kipping.
Von Despoten wie Erdogan darf man sich niemals abhängig machen, dann gibt die EU ihre eigenen Werte auf. Und er hat das ja mächtig genutzt, um uns alle zu erpressen. Wir sollen uns ja hier kurz fassen, zu Recht. Deswegen kann ich ein paar Sachen nur anreißen. Ich habe schon 2015 gesagt, was wir jetzt brauchen, ist erstens ein ganz energisches Vorgehen zur wirklichen und nachhaltigen Bekämpfung der Fluchtursachen. Zweitens eine soziale Offensive für alle Menschen, die hier leben, damit auch die Menschen, die schon länger hier sind, vielleicht soziale Probleme haben, das Gefühl haben, Mensch, für mich verbessert sich auch was. Und drittens, wenn notwendig braucht, ist eine Legalisierung der Fluchtwege, wo man, damit die Menschen eben nicht darauf angewiesen sind, dass sie sich am Ende sozusagen in die Abhängigkeit von kriminellen Schleppern begeben. Jetzt muss ich aber aus aktuellem Anlass was zu der Situation an der Grenze zwischen Türkei und Griechenland und Lesbos sagen. Die Situation dort ist so verheerend. Und wir können uns jetzt wunderbar ideologisch streiten, wie unser Ansatz ist. Ich glaube, für die konkreten Menschen auf in den Flüchtlingslagern in Lesbos braucht es wirklich eine Hilfe. Und ich weiß, es gibt viele Kommunen, die sagen, sie sind bereit, Menschen von dort aufzunehmen, mit den Kindern und Frauen zu beginnen, die aufzunehmen, die da rauszuholen, um denen irgendwie eine Zukunftsperspektive zu geben. Und ich glaube, das ist fundamental wichtig. Es gibt genügend Kommunen, auf dieses Angebot muss man einfach zurückgreifen. Und ich kann nur sagen, die Hetze gegen Geflüchtete, wohin die führt, sieht man in Lesbos. Da haben rechte Schlägertruppen eine Schule angezündet, eine Schule, in der Mädchen schreiben und lesen gelernt haben, Mädchen, die aus Afghanistan vor den Taliban fliehen mussten. Und deswegen sage ich, so schwierig das alles ist, was wir niemals machen dürfen, ist reingehen in diese Menschenhetze, weil das am Ende zu verheerenden Folgen führt.
Herr Vogt, die Frage auch an Sie.
Also es gibt drei Dinge, Herr Heinemann, die meiner Meinung nach wichtig sind. Das erste, wir müssen konsequent als Europäer agieren. Da haben Sie vollkommen recht. Es geht um einen Außengrenzenschutz, den haben wir initiiert, Frontex. Das ist übrigens die Lektion aus 2015, wo wir hergegangen sind. Und wir wollen gemeinschaftlich ein europäisches Korps schaffen, das die Außengrenzen schützt. Das muss auch gelten. Das zweite ist, wir lassen uns nicht von Leuten wie Erdogan erpressen. Trotzdem müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass der Großteil aller Flüchtlinge in der Türkei ist. Ich war 2016 in einem Flüchtlingsaufnahmecamp im Libanon, habe mir das angeschaut und ich kann Ihnen sagen, wir müssen dort auch versuchen, Fluchtursachen zu bekämpfen und müssen sie aber natürlich auch in den Ländern, wo die Menschen herkommen, versuchen, Unterstützungsleistungen zu geben. Und der dritte Punkt ist, und da haben Sie auch wieder vollkommen recht, es kann nur eine europäische Lösung geben. Und deswegen ist der Vorschlag der Bundesregierung ja sehr simpel. Er sagt, dass die europäischen Länder nach bestimmten Quoten in dieser Ausnahmesituation und wir in Deutschland 1.500 Leute aufnehmen sollen, weil wir eines wollen. Wir wissen, wie der Bundespräsident mal gesagt hat, das Herz ist weit, aber die Möglichkeiten sind endlich. Wir wollen helfen, das ist unsere Solidargemeinschaft, das ist ein christliches Grundverständnis, wie Frau Yilmaz vorhin ausgeführt hat. Aber wir müssen auch deutlich machen, es kann keinen deutschen Alleingang geben, sondern nur eine gemeinschaftliche europäische Lösung.
Wäre wahrscheinlich dann eine neue Sendung, die das vertiefen kann. Das waren jetzt drei Antworten von drei Parteien. Das muss an dieser Stelle genügen. Ich würde nämlich ganz gerne noch Heidrun Röcker zu Wort kommen lassen. Wir sind nämlich schon fast durch. Aber Frau Rückert, ich würde gerne wissen, was Sie zu sagen haben. Wo sind Sie? Da hinten? Einmal, wenn Sie kurz noch mal.
Ich wollte eigentlich was sagen zum Thema Hass und Hetze.
Ja, bleiben Sie ruhig sitzen. Wir sehen Sie, wir hören Sie, alles ist fein. Sie kommen aus?
Aus Weimar.
So.
Hass und Hetze im öffentlichen Raum. Ein Thema, das mich schon lange bewegt und das eigentlich auch gegen die eigene Polizei oft gerichtet wird mit den Beschimpfungen ACLB. Was aber fast schon normal geworden ist, also es wird eigentlich gar nicht mehr darüber gesprochen, dass unsere Polizei, die unsere öffentliche Ordnung und Sicherheit schützt, die wir auch anrufen, wenn es zu Einbrüchen kommt, wenn es zu Körperverletzungen kommt, dann wissen wir genau, wo die Polizei ist, dass diese Polizei beständig beleidigt wird als Bastards und dass zum Beispiel in Erfurt, wenn man vom Bahnhof zum Landtag geht, einem ACLB mindestens 200 Mal begegnet.
ACLB ist was jetzt nochmal für alle, die
all
nicht...
All Cops are Bastards. All Cops are Bastards. Und ich vermisse eigentlich hier die Wertschätzung für unsere Polizei, auch seitens der Politik.
Okay.
Und ich möchte fragen, warum... der Bürgermeister von Erfurt, warum unser Thüringer Innenminister, warum der Ministerpräsident, warum aber auch die vorher Regierenden und sämtliche Abgeordnete völlig schmerzfrei damit leben. Und ich finde das schon empörend.
So, das muss jetzt an die Regierenden gehen, die jetzt und davor dran sind, mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Also Frau Röckert, recht herzlichen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wir als CDU-Fraktion nehmen uns diesem Thema ACAB an. Unsere Innenpolitiker gehen höchstpersönlich und putzen es weg, wenn sie es sehen in Thüringer Städten. Wir sind unterwegs. Wir machen es als Abgeordnete selbst, weil wir eben genau dieses Thema, das Sie ansprechen, so ernst nehmen. Es geht doch nicht nur um Polizei, es geht doch auch um das Rote Kreuz, es geht um die Feuerwehren, es geht in gewisser Weise um das, was eigentlich als Zivilgesellschaft und als Ehrenamtliche unseren Staat am Leben erhalten. Und da muss man auch eine Wertschätzung und Respekt beibringen. Und das wollen wir mit dieser kleinen Geste, die kann nicht alles lösen, aber doch zumindest etwas zurückgeben. Und ich finde, das ist wichtig.
Kleine Gesten und großes Geld, Frau Kipping?
Ja, was notwendig ist, um den Arbeitsalltag von Polizisten, Feuerwehr etc. zu deutlich zu verbessern, heißt, es brauchen diesen Bereich deutlich mehr Stellen und die müssen auch gut bezahlt werden. Und das war mein Anliegen, also kommen wir mal eher aus Sachsen. Sachsen haben wir uns immer dafür stark gemacht, dass es dort immer mehr Stellen geschaffen werden und die auch ordentlich bezahlt werden. Ich weiß, dass das hier in Thüringen der Bodo Ramelow auch wichtig war. Ein letzter Satz. Ich bin ja in vielen Talkshows und ich finde es super, wenn man im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ist, weil wir sind alle gezwungen, uns kürzer zu fassen und das ist ein echter Erfolg dieser Sendung.
Okay. Ich nehme das jetzt mal als Schlusswort, weil ich schon überzogen habe. Danke Ihnen, dass Sie heute hier zu Gast waren. Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Fragen. Wir lernen und das nächste Mal machen wir eine längere Sendung. Vielen Dank, dass Sie hier in Erfurt hier Ihre Fragen gestellt haben. Wir sind nächste Woche wieder in der normalen Sendung. Friedrich Merz ist da, dann komme ich mit Ihrer Frage zu ihm. Herzlichen Dank. Jetzt das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber. Schönen Abend noch. Tschüss. Dankeschön. Hi.